Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie ein seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gegenwind. Kennen Sie dieses Gefühl, liebe Gemeinde? Spätestens auf dem Weg heute Morgen hierher in die Kirche haben Sie es kennengelernt. Zerzauste Haare, hochgeklappter Kragen, Regentropfen klatschen ins Gesicht, sogar ein paar Hagelkörner, die tun auch richtig weh. Das ein oder andere Sandkorn, je nachdem, wo man unterwegs ist, sticht die Wangen oder die Stirn. Du wartest wie durch zähen Brei. Jeden Schritt musst du bewusst wollen und bewusst setzen, und doch kommst du kaum vom Fleck. Gegenwind eben. Mitten darin dann manchmal das starke Gefühl, ich halte Stand, ich komme sogar ein winziges Stück voran. Und ausgerechnet in diesem Widerstand spürst du plötzlich ganz genau, wohin du willst und wie sehr du das willst. Und manchmal gibt es da sogar die seltsame Lust, sich gegen den Wind, sogar in den Wind hineinlegen zu können. Der Gegenwind hindert. Gegenwind ist zweifellos lästig, aber er hält ja auch. Er bremst, er steht im Weg, aber er stützt zugleich. Er ist widerständig und in all dem ist er doch sehr verlässlich da. Gegenwind, na klar, kennen Sie das, liebe Gemeinde. Man muss in diesen Wochen ja wirklich nicht erst auf eine Nordseeinsel reisen, um ihn zu spüren. Hier in Ostwestfalen stürmt's genug. Und der andere Gegenwind ist Ihnen auch vertraut. Der Gegenwind in der Familie oder im Beruf, der Gegenwind im Büro und im Klassenzimmer, der Gegenwind unter Kolleginnen und Freunden. Der Wind stand ihm entgegen. Vielleicht haben Sie den kleinen Satz noch im Ohr aus dem heutigen Predigtext. Im letzten Sommer ist er mir auf ganz unerwartete Weise begegnet. Das war auf einem kleinen Friedhof am Bodden in Mecklenburg-Vorpommern. Ein altes Grab, der Findling darauf, vom vielfachen Wechsel der Jahreszeiten gezeichnet, eingraviert auf diesem Findling kaum noch leserlich ein Name, und darunter dieser Satz: Der Wind stand ihm entgegen. Weiter nichts. Das hat mich beschäftigt lange. Was mag das für ein Mensch gewesen sein, dessen Leib hier seine letzte Ruhestätte fand? Was war das für ein Leben, was für ein Sterben, das Sie nachträglich mit dieser Überschrift versehen haben? Der Wind stand ihm entgegen. Mag sein, das war ein unglücklicher Mensch, dem vieles missglückte in seinem Leben, dessen Pläne nicht aufgingen, ein Leben, in dem nach menschlichen Maßstäben nicht alles glatt lief. Ein jähes Sterben womöglich, wer weiß. Vielleicht hat dieser Mensch aber auch besonders gern gelebt, unkonventionell womöglich. Nicht so, wie man es von ihm erwartete, aber aufrecht und eigen. Vielleicht hat er den Gegenwind geliebt, ein sonderbarer Kauz, wie man sagen würde. Vielleicht hat er das Gefühl genossen, dem Gegenwind zu trotzen. Der Wind stand ihm entgegen. Ob diese kurze Grabinschrift sagen soll, hier ist einer gescheitert? Oder soll das heißen, hier war aber einer ganz besonders stark? Und würde Gott eigentlich, der diesem Menschen das Leben gab, würde der zu demselben Urteil kommen wie die Menschen? Der Wind stand ihm entgegen. In der Bibel hat dieser kleine Satz seinen Ort in einer wunderbaren Vertrauens- und Rettungsgeschichte. Wir haben sie gerade gehört. Diese Geschichte markiert kein Ende, sondern sie markiert ein Wagnis mitten im Leben. Da vertieft sich durch dieses Erleben eine Beziehung, da beginnt etwas völlig Neues. Wie ist das mit unseren Geschichten? Welchen Sitz im Leben mag dieser kleine Satz vom Gegenwind bei Ihnen haben, in Ihrer Lebensgeschichte und in meiner. Erst recht nach 2 Jahren gefühltem Dauergegenwind, den wir jetzt hinter uns haben, in denen so nichts so möglich war, wie wir es wollten. Bei den allermeisten hat er die Nerven ja arg strapaziert, dieser Gegenwind, und die Seele spürbar geschwächt und die Stimmung schwer getrübt. Der Wind stand ihm, stand ihr, stand mir entgegen. Tat er das? Tut er das? Wie tat und tut er das? Und was mache ich eigentlich damit? Nicht nur unsere unterschiedlichen Lebensboote, auch das Boot des Glaubens und der Kirche ist ja in unruhigen Zeiten unterwegs, das muss man sagen, in aufgewühlten Gewässern. Was die Medien und die Öffentlichkeit so über die Kirche zu wissen meinen und wie wir in unseren Gemeinden und in unseren Kirchenleitungen über unsere eigene Zukunft denken, was wir gegenwärtig mit sorgenvoller Stirn über die drastisch sinkenden Zahlen der Kirchenmitglieder diskutieren, all das kann man ja nicht wirklich als Rückenwind bezeichnen. Was wird aus unserer Kirche, was kommt da auf uns zu? Das alles ist nicht ausgemacht. Und wenn die Situation so bestellt ist, wenn da die Angst des Herzens wächst und wenn da so viele äußere Unwägbarkeiten sind, dann trübt das die Sinne. Auch davon erleben wir gegenwärtig viel. Das ist im persönlichen Leben so, wenn die Nöte des eigenen Leibes und der eigenen Seele uns zu schaffen machen. Und davon wissen wir auch in der Kirche, unser eigenes Lied zu singen. Das Boot, so erzählt der Evangelist Matthäus, war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Wellengang, hoher Wellengang. Bei Wellengang verlieren wir, das ist die Natur solcher Situationen, die klare Sicht. Es besteht erhöhte Verwechslungsgefahr. Wer nicht genau sieht, verwechselt die Dinge. Im angestrengten Spähen nach Halt und Sicherheit sehen wir allerlei Schatten und Gespenster. Selten haben wir das so bedrohlich gespürt wie in den vergangenen 2 Jahren. Was für Angst- und Sorgengespenster sind da durch unsere Gesellschaft gegeistert und durch die Kirche auch. Doch nicht jedes Gespenst ist ein Gespenst. Auch nicht jedes Gespenst ist Jesus. Allerlei selbstgemachte Jesusgespenster, ja, die gibt's. Ein solches Jesusgespenst hat auch in unserer Kirche seinen Platz. Das ist gestrickt aus Katechismussätzen und Bibelversen und theologischen Lehren. Alles richtig, alles gut, alles klug. Zusammengesetzt beschreiben all diese Richtigkeiten und Lehren eine imponierende Gestalt. Nur diese Gestalt aus lauter Richtigem hat keinen lebendigen Atem. Da ist nichts Warmes dran, kein Blut, nichts, was lebt. Oder da ist ein anderes Jesusgespenst, das wabert bei uns durch die Öffentlichkeit. Immer mal wieder, Sie bekommen das vielleicht mit, werden solche diffusen Umfragen gestartet. Was halten Sie von Jesus oder so ähnlich? Und dann liest man die dürftigen Ergebnisse in den illustrierten, manchmal auch in ernstzunehmenden Zeitungen und ist ernüchtert. Da wabert eine konturlose, schwammige Traumfigur ohne jede Widerständigkeit, ohne eigene Kraft zu senden oder sich auch mal in den Weg zu stellen oder Weisung zu geben oder zu trösten, ein süßlicher Held. Und dann ist da auch noch das immer schon bekannte Jesusgespenst unserer volkskirchlichen Gewohnheiten. Handgezähmt, Klingel gebeutelt, fair gehandelt, Posaunen umblasen, Worship umflügelt, voll verbeamtet und Beihilfe berechtigt. Es ist alles Mögliche, nur eines nicht: fremd oder irgendwie überraschend oder irgendwie herausfordernd und dann auch tauglich für die Krise und für die Gefahr. Es ist ein Gespenst. Jesus sagt, ich bin's. Redet an gegen Wind und Wellen, die unser Boot ins Schleudern bringen und entgeistert gar dieses Gespenst. Ich bin's, ich bin's, fürchtet euch nicht. In allem beängstigenden Schwanken und Brausen ist das die Stimme Gottes. Sie ist in der Welt und sie ist nicht erst seit damals in der Welt, seit damals da auf dem See in der Nacht bei Genezareth. Schon viel früher aus einem brennenden Dornbusch, da wurde diese Stimme laut. Ich bin der ich bin für euch da. Diese Stimme ist in der Welt, sie schweigt bis heute nicht, die Zusage Gottes gilt. Aber was bedeutet sie und was folgt daraus, wenn uns in der Welt und in der Kirche und im eigenen Leben der Wind ins Gesicht bläst? Einer zumindest will es wissen. Petrus, der Klassensprecher unter den Aposteln, na klar, der ist immer vorne. Fels heißt sein Name, übersetzt der Fels, auf dem Jesus seine Kirche bauen will. Petrus, der große Versteher, der in diesem Jesus den Messias erkennt. Der große Missversteher, aber auch, der seinen Messias vor dem Leiden bewahren will. Petrus, der schier übermenschliche Worte zu sprechen vermag und dann auch solche, die satanisch sind. Petrus, der schwört, seinen Meister niemals zu verraten und der dann doch abhaut in Gefahr. Petrus, der Jesus verleugnet und bitter weint über seine eigene Feigheit. Petrus, dessen Nachfolger in Rom gerade einen Sturm der Entrüstung anrichten, einen Sturm, der auch uns ganz schön entgegenbläst. Petrus also, dieser Fels, der will's wissen, als das Schiff zu kentern droht. Der Gegenwind wird zum Orkan, es gibt kein Halten mehr, die Angst schlägt in Panik um, das Herz schlägt ihm bis zum Hals hinaus. Er muss jetzt etwas tun, wenn nicht alles untergehen soll. So steht er auf und ruft zu Jesus, wenn du, was wir im Moment als Gespenst sehen, wenn du, dann ich. Wenn wirklich du das bist, Jesus, dann heißt das was für mich. So folgert er. Wenn du, dann ich. Wenn du sprichst, dann gehe ich los. Petrus traut sich was, aber nicht einfach so, wie viele Helden, die einfach so mal loslegen. Er traut sich was, weil er zuallererst nicht sich selbst, sondern Jesus traut. Und weil er es zuallererst sich nicht selbst zutraut, sondern diesem Jesus. Wenn du das bist, dann heißt das was für mich. Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ein Fels, der aufs Wasser geht. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Petrus weiß darum, er weiß um den großen Unterschied zwischen seinen eigenen menschlichen Möglichkeiten, nach denen muss er untergehen, und den göttlichen Möglichkeiten seines Meisters. Und dieser Unterschied, der ist seine Chance. Er macht ihn demütig und mutig zugleich, größenwahnsinnig geradezu. Dieser Unterschied, um den er sehr genau weiß, der eröffnet ihm ungeahnte Möglichkeiten. Petrus wagt, was er noch nie getan hat. Nicht, weil er sich selbst für so toll hält, sondern weil er ahnt, der da, das ist er. Wenn du das bist, dann kann ich. Er weiß nicht, was daraus wird. Er steigt aus dem Boot in den hohen Wellengang, in ungesichertes Gelände, dahin, wo eigentlich niemand laufen kann, geschweige denn vorwärts kommen. Dahin, wo man nach menschlichen Erfahrungswerten kein Bein auf die Erde bekommt, wo man geradezu untergehen muss. Erstaunlicherweise, das ist interessant, in den Kommentaren zu lesen, haben die Reformatoren dem Petrus dieses Ansinnen übel genommen. Sie haben wirklich Selbstüberhebung darin gesehen, in diesem Aufbruch, gefährliche Fehleinschätzungen der eigenen Möglichkeiten, ein Angeber, ein Protz. Johannes Calvin zum Beispiel spricht von Vorwitz, vom Vorwitz, dem die Strafe auf dem Fuße folgen wird. Und Martin Luther nennt Petrus ein Tor, auf dessen Bitte Jesus nur zum Schein eingegangen sei, damit er ihm umso wirksamer und beschämender von seiner Torheit überzeugen kann. Ich frage mich allerdings, was wäre, wenn Petrus dieses "Fürchtet euch nicht, Jesu" einfach nur ernst nimmt? Kein Kraftmeier, kein Held, sondern einer, der merkt, mit mir ist jetzt nichts mehr los. Ich muss mich, wenn ich noch was will, ganz auf den verlassen. Fürchtet euch nicht. Wenn er also in dieser Demut, selber nicht mehr weiterzukommen, höchst wagemutig ist und in diesem Wagemut doch sehr demütig, weil er weiß, auf den kommt's an, auf dieses vermeintliche Gespenst. Vielleicht, liebe Gemeinde, vielleicht ist genau das unsere schwere und auch schöne Aufgabe, ausgerechnet in dieser Zeit, unsere abenteuerliche und überraschende Sendung, das, was die Menschen in der Welt auch von uns brauchen, solchen demütigen Wagemut und solch wagemutige Demut. Was, wenn darin die Verheißung und die Erfahrung und der Segen unseres Lebens als Christenmenschen läge, demütig, wagemütig, den einen Schritt hinaussetzen, riskieren, dabei baden zu gehen, ja, und dann doch wieder zurückzukehren ins Schiff, das sich Gemeinde nennt, ins Boot, das die Kirche ist. Immer noch demütig, jetzt erst recht, aber eben doch auch in der beglückenden Gewissheit, wir sind getragen und gehalten, sogar im Scheitern. Zurückkehren, Christus die Ehre zu geben und bekennen, mit wem wir unterwegs sind. Wo wir auf den Ruf Jesu hin in den Sturm treten und auf die Wellen, da werden wir, das muss man so deutlich sagen, da werden wir Bekanntschaft machen mit der Möglichkeit, baden zu gehen. Das kann schiefgehen. Mit ziemlicher Sicherheit werden wir den ein oder anderen Schluck, ordentlichen Schluck, Wasser zu schlucken bekommen. Und, das glaube ich ganz gewiss, wir werden auch die Erfahrung machen, ich bin gehalten, nicht im Stich gelassen. Ich liebe deshalb so besonders dieses kleine Relief, das bei uns über dem Portal am Eingang des Landeskirchenamtes angebracht ist. Wer da ein- und ausgeht, sieht es gar nicht. So klein ist es weit über dem Portal. Wenn es einem dann bewusst ist, so geht es mir, dann kann ich gar nicht mehr da aus- und eingehen, ohne dieses Bild im Kopf, das Boot im Sturmgang, die Menschen im Boot, demütig, wagemütig hoffentlich, wagemutig vielleicht und hoffentlich dabei demütig die Mannschaft mit ihren Männern und Frauen etwa im Landeskirchenamt in diesem Boot, das sein Bestes versucht und die manchmal wissen, mit unserer Macht ist jetzt nichts mehr getan, jetzt brauchen wir den einen, der uns die Hand reicht, dass wir nicht untergehen. Der Wind stand ihm entgegen, dieser kleine Satz auf dem Friedhofsfindling am Bodden in Mecklenburg-Vorpommern erinnert daran, Gegenwind ist keine Kleinigkeit, so wenig wie Hoffnung und Leben Schönwetterworte sind. Wirkliche Worte der Hoffnung und wirkliche Worte des Lebens sind ja gerade auf Friedhöfen bisweilen schwer zu finden und schwer auszusprechen. Heute, am vierten Sonntag vor der Passionszeit, die Epiphaniaszeit hat geendet, wir zählen jetzt die Sonntage vor der Passion, da erinnert mich der Satz auch noch an etwas anderes. Der Petrus aufs Wasser ruft und in den Gegenwind stellt, der weiß sehr genau, was er tut. aus eigener Erfahrung. Auf den Grabstein Jesu hätte dieser Satz mit dem Gegenwind auch gepasst. Der Wind stand ihm entgegen. Der Weg Jesu war mit Widerstand gepflastert, von Feindschaft begleitet, von Misstrauen gesäumt. Er endete in ohnmächtigem Elend, gescheitert, gescheitert. Der Wind stand ihm entgegen. Derselbe, der da auf dem Wasser ging, geht, der ging am Schluss seines eigenen Lebens baden. Derjenige, der Menschen Unmögliches vermag, der fiel am Ende selbst den Menschen in die Hände und wurde im Scheitern, ja, noch im Tod und darüber hinaus gehalten von Gott. Das, liebe Gemeinde, das glaube ich auch von uns, von denen, die uns schon vorausgegangen sind in den Tod. Und das glaube ich auch für uns, die wir jetzt das Schiff der Gemeinde, das Schiff unserer Kirche durch die Zeiten zu leben und zu steuern haben. Mitten im Gegenwind können auch wir hoffnungsvoll anfangen, immer neu, müssen riskieren, dass wir auch Fehler machen, dass wir verkehrte Wege einschlagen, dass es schief geht, im Vertrauen darauf, dass es kein Gespenst ist, auf das wir hoffen, sondern dass er uns hält. Unser persönlicher Glaube und unser Weg als Kirche sind Risikogemeinschaften, echte Risikogemeinschaften mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Da läuft nicht alles glatt, kann gar nicht. Das sind Weggenossenschaften mit einem, dem der Wind zuwider war und der doch nicht unterging. Und wo wir den Jesus, den wir schon zu kennen meinen, wo wir den immer neu riskieren, wo wir ihn in Frage stellen und aufs Wasser, mitten hinein in den Wellengang und wo wir uns mit unserem wackeligen Glauben dazustellen, da werden wir diesen Jesus Christus, dieses Gespenst und uns selbst ganz neu erfahren. Da werden wir spüren, das ist einer, der rettet, der hält uns die Hand hin und wir können gehen und selbst wenn wir baden gehen, werden wir verändert zurücksteigen ins Boot und gemeinsam mit anderen zurückkehren zu dem Bekenntnis, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.